Herzlich willkommen zum Digitalgespräch. In der heutigen Episode von Digitalgespräch sprechen wir über ServiceNow. Das ist auch eine Fortsetzung der letzten Episode, in dem wir bereits sehr viel über die Entwicklungsgeschichte von ServiceNow gesprochen haben. Heute wird jedoch die Episode noch viel persönlicher, da wir unseren CEO Christian Tübing heute bei der Episode eben dabei haben, der uns eben auf seinen ganz persönlichen Weg mit der Plattform ServiceNow mitnehmen wird. Und neben seiner persönlichen Geschichte mit ServiceNow gehen wir auch nochmal darauf ein, was es für strategische Argumente für ServiceNow gibt, aber auch, was wir aus unseren Kundenprojekten mit ServiceNow erzählen können, welche Erfahrungen wir gesammelt haben. Und demnach freue ich mich sehr, dich zu begrüßen, Christian. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin ganz froh, dass ich ganz vielen Leuten erzählen kann, was ich eigentlich an super Sachen hinter dem Schlagwort ServiceNow verbinden.
Ja, das freut uns auch. Und außerdem zu Gast in dieser Episode ist Martina Brajkovic als Head of Products und Martin Markowski als Head of Projects von der Akt AG, die natürlich auch sehr viel zu ServiceNow zu sagen haben.
Danke, dass wir da wieder dafür dabei sind.
Ja, danke.
Genau, und ich würde sagen, wir starten auch gleich rein. Genau, Christian, wir können eigentlich auch schon direkt mit deiner Story anfangen zu ServiceNow. Wie bist du eigentlich persönlich zum ersten Mal mit ServiceNow in Berührung gekommen und was war eigentlich damals so die Ausgangslage?
Naja, also meine persönliche Ausgangslage war, dass ich frisch als Wirtschaftsflüchtling aus Deutschland in die Schweiz gekommen bin und bei einer großen Bankenorganisation in der Ostschweiz meinen Job hatte und dort gearbeitet habe. Und auf einmal wurde ein Projekt ausgeschrieben und ich sah jemanden, den ich von früheren Reisen kannte, den Namen auf der Liste. Und das war meine Kollegin Jacqueline. Und wir haben dann zusammen ein Projekt gemacht. Und infolge dieses Projektes haben wir Kontakt bekommen zu anderen Unternehmen aus der Finanzindustrie in der Schweiz, nämlich zur Swiss Re. Und die haben uns sehr gedrängt. Wir müssten unbedingt ServiceNow angucken. Und das war eigentlich meine erste Exposure. Dann habe ich ServiceNow kennengelernt zu einem Zeitpunkt, wo die Firma ServiceNow noch praktisch nicht existent war. Mhm. Es gab, glaube ich, maximal 50 Mitarbeiter. In Europa gab es gar keinen. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass wir das erste Projekt mit Fred Luddy persönlich machen durften, was natürlich für mich eine tolle Sache war, weil ich diese ganze wahnsinnige Expansion von dem Ding halt miterlebt habe.
Ja,
und
so
ist es losgegangen und so wurde aus dem armen kleinen Wirtschaftsflüchtling Christian Tübing mit der Zeit jemand, der doch im ServiceNow-Ökosystem in der Schweiz hat mitwirken dürfen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Kannst du uns noch so einen zeitlichen Rahmen geben? Also wann ist das gewesen? Wie lange ist das her? Wie lange hat die ServiceNow-Firma jetzt gebraucht, um von 50 Mitarbeitenden auf die riesen Maschinerie zu wachsen, die sie heute ist?
Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau gewesen ist, aber ich denke mal, das war so im Jahr 2011, 2012, dass das dann wirklich losgegangen ist. Da habe ich dann auch mit der ersten ServiceNow-Partnerfirma unser erstes Projekt gemacht. Und zwar war das bei der Firma Franke in Aarburg. Die waren mutig genug, uns einen Auftrag zu geben, als kleine Schweizer Firma IT-Service-Management einzuführen, mit Unterstützung von jemanden von ServiceNow, den ich nur am Telefon hatte, den ich vorher noch nie gesehen habe. Wir haben uns ein bisschen in die Plattform natürlich technisch eingearbeitet und dann ging's schon los. Und ich erinnere mich dran, dass wir im Dezember den Vertrag unterschrieben haben und die Erwartungshaltung war, dass wir vor Weihnachten live gehen für ein multinationales Unternehmen.
Also im gleichen Dezember?
Am gleichen Dezember.
Okay, wow.
Das war ein abartiger Zeitplan und das ist eben das, was ich auch super geil fand. Ja, du konntest machen, was du musstest und es funktionierte einfach. Du musstest nicht mit irgendwelchem technischen Kleinschnickschnack rumhantieren und dich wahnsinnig aufregen, weil du den Support nicht erreichst und so. Es funktionierte einfach. Zu der Zeit konnte ich aber auch mein Handy nehmen und Fred Luddy eine SMS schreiben und schreiben, hey Fred, hier, das hast du geschrieben, steht bei euch in der Doku, geht nicht. Und dann schrieb er eine halbe Stunde zurück, was? Und dann, ja, zwei Stunden später hatte ich den Fix und es ging wieder. Ja, das waren natürlich ganz andere Zeiten. Damals hatte ServiceNow als Plattform existiert und es gab eine Applikation, das war ITSM.
Und offensichtlich ein Kunde, der auch mitmacht, oder? Ich meine, man muss ja schon sagen, zu dem Zeitpunkt ist das eine absolute Pioniergeschichte gewesen und der Kunde muss natürlich auch die Story kaufen und mitmachen bei dem Ganzen.
Total, total. Und da lief viel natürlich auch über Empfehlungen. Ja, in der Schweiz, die Deutschschweizer Community, die Leute kennen sich und so kommt man dann zu seinen Empfehlungen. Ich kann zum Beispiel erzählen, der Fred, der hat ja diese, weil ich ihn also ganz gut kannte am Anfang, zumindest hatte ich viel Kontakt mit ihm, hat er erzählt, sein allererster Kunde, den er in Europa hatte, und da war er total stolz drauf, das war die Deutsche Bank. Ja? Und das war natürlich ein toller Kunde für ihn, der konnte IT-Service-Management machen, er hatte von vorherigen Firmen Kontakt dahin. Und zu der Zeit war das Thema Cloud natürlich noch überhaupt kein Thema. Ja. Und er hatte aber eine Plattform entwickelt und niemand wollte eine Plattform kaufen. Ja, er hat mir dann erzählt, das ist wie bei einem Autohersteller, der sagt, ey, ich habe eine total tolle Bodengruppe und dann bei den Leuten klingelt und sagt, möchtest du eine Bodengruppe kaufen? Niemand kauft eine Bodengruppe. Die Leute wollen ein Auto. Also musste er halt irgendeinen Wagen musste er bauen. Das war der ITSM-Wagen. Und die ersten in Europa war halt deutschsprachig Deutsche Bank. Und da hat er erzählt, und das ist eine super Geschichte, hat er mal in so einem Fireside-Chat uns wissen lassen, die Deutsche Bank lief in der Cloud, was in der Praxis bedeutete, auf einem gebrauchten Server, den er in den USA gekauft hatte, der bei ihm zu Hause stand, und zwar im Wäscheschrank im Schlafzimmer. Und weil er mit seiner Frau immer ein bisschen Auseinandersetzungen darüber hatte, wie das so optisch gut ist, hat er einen Temperatursensor eingebaut, weil wenn er dann in Deutschland unterwegs war bei der Deutschen Bank, dann konnte er eine SMS kriegen, dass der Server überhitzt und dann hat er seine Frau angerufen und hat gesagt, mach den scheiß Schrank wieder auf. Ich weiß, das sieht nicht gut aus, aber ich brauche das. Und so lief das dann. Und wenn man sich anguckt, wo ServiceNow heute ist mit den irren, super durchdachten, großen Infrastrukturen und im ganzen Single-Instance-Modell und so, das ist schon extrem beeindruckend, wie weit wir da gekommen sind. Und um zurückzukommen auf mein Franke-Beispiel, ja, wir haben es geschafft, wir sind dann tatsächlich vor Weihnachten live gegangen und ich hatte so eine Freude, dass ich selber auch Hand anlegen kann, weil ich jetzt kein Softwareentwickler im klassischen Sinne bin, sondern ich habe halt Informatik studiert und bin dann in den Operations-Bereich gerutscht und in diesem Operations-Bereich, also so ein bisschen Skripten und so, das konnte ich. Und Datenbanken, das konnte ich auch verstehen. Und im ServiceNow war mir klar, also schon in der ersten Version, die Idee von Business-Objekten, die miteinander in Verbindung stehen und dass man das so offen ist. Und ich bin damals mit meiner arroganten Haltung aus der Tivoli-Welt da hingegangen und habe gesagt, ja, das ist irgendwie eine neue Software, das haben die sicher falsch gemacht. Und dann habe ich es angeguckt und gedacht, das haben die ganz gut. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, aber das hier, da haben die sicher nicht dran gedacht. Und da hatten die auch dran gedacht und so. Und nach dem vierten, fünften Mal, habe ich dann gedacht, vielleicht haben die ja tatsächlich was Gutes erfunden. Und das hat bei mir eine völlige Begeisterung ausgelöst. Da bin ich dann hinterher, wie gesagt, mit der Swiss Re in Kontakt gekommen, die das dann auch gekauft haben und die gesagt haben, hey, das Ding wird abgehen wie Rakete. Und der Rest ist dann Folgeprojekte gewesen, ein Wechsel gewesen. Dann bin ich zu einem anderen Dienstleistungsunternehmen gekommen. Mein damaliger Chef, der ist dann mit mir in San Francisco auf die Dings und der war total ernüchtert, weil er am Anfang dachte, so ein Scheiß, so eine blöde Operations-Plattform interessiert mich als Softwareentwickler nicht. Und der kam der kam aus der Keynote raus, hat mich angeguckt wie eine Kuh, wenn es donnert, und hat gesagt, hey, das ist ja die geilste Softwareentwicklungsplattform in der Cloud, die ich jemals gesehen habe. Und das Zweite, was er zu mir gesagt hat, ist, ich muss telefonieren. Und dann hat er mit seinem Schweizer Banker telefoniert. Er hat gesagt, es ist mir scheißegal, wie du das machst. Du kaufst so viele von den Aktien, wie du irgend kannst. Und seitdem sind wir sehr gute Freunde und heute ist er der Verwaltungsratspräsident der Arktis.
Ja, man sieht schon, dein persönlicher Eindruck von ServiceNow ist ja auf jeden Fall, du warst ja total überzeugt von ServiceNow. Hat sich das so jetzt in der Entwicklung mit ServiceNow in dem Sinne geändert oder wie hast du so auch die Meilensteine jetzt von ServiceNow, wo sie sozusagen noch mehr Autos gebaut haben, wie das ITSM-Auto, ja, wie hat sich das vielleicht dann gewandelt oder?
Naja, man muss sagen, ServiceNow heute hat weder technologisch noch von der Firma noch viel mit ServiceNow zu tun, wie es mal war. Mhm. ServiceNow ist das am schnellsten gewachsene Unternehmen in den USA, was es jemals gegeben hat. Also die sind am Anfang mit Venture-Kapital unterstützt werden, 3i war da drin und die haben also tatsächlich auch eine wahnsinnige Entwicklung hergelegt. Und was man aber wissen muss, der Fred Luddy, der das ja dann als CEO geführt hat, der hat immer gesagt, ich bin Softwareentwickler. Ich will gar kein CEO sein. Der will auch nicht verkaufen. Die haben ihm, im Prinzip haben sie ihm das Zeug aus den Händen gerissen und ja.
Mangels Alternative zu dem Zeitpunkt.
Absolut. Alter. Es gab On-Premise-Sachen, die technologisch einfach völlig in anderen Welten waren. Da gab es nichts. Und dann ist der erste Schritt passiert, wo man einen externen CEO angestellt hat. Ja, mhm. Das war der Frank Slootman, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat dann in San Diego, da waren wir auch auf einer der ersten Knowledge-Konferenzen, die ist dann komplett geflutet worden, weil das Wetter so schlecht war. Da haben wir auf Heuballen gesessen. Das war, kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen.
Das kann man sich echt nicht vorstellen.
Nein, das war irre. Aber halt irgendwie auch geil. Ja? Aber ja, jedenfalls... dann hat das halt angefangen, dass man sich sehr stark auf, sag ich mal, wirtschaftliche Entwicklung auch bezogen hat, natürlich auch durch den Druck der Venture-Kapitalisten, die natürlich ihr Geld da rausholen wollten. Und dann hat man irgendwann den gesamten ITSM-Markt gekapert. Also ich glaube, alle außer ServiceNow in dem Markt sind heute unbedeutend, ja, oder Nischenplayer. Mhm. Und dann wollte man natürlich weiter wachsen. Es gab drumherum andere Märkte, in die man relativ einfach expandieren konnte. Ja. Und heute ist ServiceNow einfach das Ding. Ja, ich meine, nicht umsonst setzen wir das für uns selber ein. Und zwar für alle Bereiche, ja, für den CRM-Bereich. Wir machen unseren ganzen Sales-Prozess damit und so weiter und so weiter.
Vielleicht, wenn wir uns da nochmal angucken für Unternehmen heutzutage, die vielleicht Interesse an ServiceNow haben, wie hat sich da vielleicht die Argumentation auch verändert? Also wie argumentiert man heute?
Also meinst du, wie argumentiert man für ServiceNow aus heutiger Perspektive? Ja, ich glaube, mit dem Anruf und dem direkten Kontakt zum Fred Luddy können wir wirklich nicht mehr mitheben. Also das können wir nicht bieten. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, wir haben vor allem, wenn man sich auch an die letzten Folgen erinnert, gut können aufzeigen, dass eigentlich der Gedanke von der Digitalisierung vom ganzen Unternehmen und grundsätzlich von der mindestens grossen Prozess und zentralen Prozess von einem Unternehmen, dass das Zukunft wird sein und die Zukunft ist jetzt mal als erstes. Und zweitens auch eben der Plattformgedanke, wo es ermöglicht, kollaborativ wirklich effizient zusammenzuarbeiten. Und die Glaubwürdigkeit von diesem Plattformgedanken kristallisiert sich eben genau aus dem heraus, was Christian gesagt hat und der Martin in der letzten Folge erzählt hat, eben dass eine Person wie ein Fred Luddy, aber auch vor allem einfach das erste grundlegende Team, das die Software aufgebaut hat, von Anfang an das Big Picture gesehen hat und auch technologische Voraussetzungen geschaffen hat, dass das so hätte können wachsen und immer noch verheben.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist auch, man hat ja seinerzeit auch realisiert, in fast jedem Geschäftsprozess gibt es Muster, die sich immer wieder wiederholen. Oder irgendjemand braucht etwas, er muss irgendeinen Request stellen, der Request muss irgendwie nebenan geroutet werden, dort muss es bearbeitet werden, es braucht eben Aufgaben, Tasks, das sind alles Bestandteile von jedem oder praktisch jedem Geschäftsablauf.
Genau.
Und warum nicht die wiederkehrenden Muster halt alle einheitlich auf einer Plattform umsetzen? Weil du hast halt unglaublich viel Vorteil durch das.
Klar.
Wir haben schon erwähnt, oder? Ich meine, Anwenderschaft, die sich halt an eine User Experience muss oder darf gewöhnen und nicht an 10, oder? Mhm. Aber
ja. da gibt's noch eine ganz schöne War Story von Fred himself. Ja, der hat das damals erfunden, dass er ja bei Peregrin war. Und er hat erzählt, er hat bei Peregrin ein neues Notebook gebraucht für sich. Das musste er bei seiner Sekretärin irgendeinen Zettel ausfüllen und dann wusste er nicht, was ist denn mit dem Scheißding? Und dann wollte er mehr Speicher und dann wusste niemand, wo das, was jetzt mit dem Ding ist. Und gleichzeitig hat seine Tochter bei Amazon ein Notebook für die Schule bestellt und konnte das konfigurieren, wurde benachrichtigt, hat gesehen, was passiert, wann wird das geliefert, wo ist das? Und er hat gesagt, verdammte Scheiße, wir bauen doch dieses Zeug. Warum können wir das denn nicht für uns?
Intern, ja.
Ja, und das finde ich eine schöne Sache, weil irgendwie, das ist was, das kann jeder verstehen. Er sagte, ich stand da, ich war der Chef von Big Zampano, ja, aber ich hatte keine Ahnung, ich konnte nicht mal alleine sagen, wo mein blöder Notebook ist und ob ich jetzt 2 oder 4 Wochen warten muss.
Ich glaube, was auch noch so ein gutes Argument ist, oder, wir haben einfach das nicht als falsches Bild versteht. Natürlich haben wir jetzt eben den direkten Kontakt nicht mehr so wie früher, auch durch den Wachstum von dieser Firma, aber nichtsdestotrotz hat ServiceNow natürlich das Partnerprogramm, das sehr gut verhebt. Und da muss man schon sagen, dass wir auch als ServiceNow-Partner natürlich durchaus immer noch Kontakt haben und die Nähe haben, wo dann gleich wieder hilfreich ist, gerade wenn die Arbeiten komplexer werden.
Ja, auf jeden Fall. Und neben diesen strategischen Argumenten kann man ja auf jeden Fall auch sagen, dass erfolgreich abgeschlossene Kundenprojekte auch mit ServiceNow, wo man wirklich den Outcome von anderen Unternehmen sieht, ja natürlich auch sehr interessant sind für Unternehmen. Deswegen würde ich auch sagen, dass das ein sehr ein wichtiger Punkt ist für Unternehmen, die sagen, okay, wie haben es denn vielleicht andere Personen aus unserer Branche gemacht? Und genau diese Showcases sollte man sich unbedingt auch einfach mal beobachten, ja, was eigentlich auch die Konkurrenz macht. Danke dir, Christian, für diese wirklichen persönlichen Insights mit ServiceNow und einfach deinen persönlichen Weg und deine Geschichte zu hören. Und danke dir, Martina und Martin, für die tolle Diskussion. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Bei Fragen oder wenn ihr Inputs zu unseren nächsten Episoden habt, meldet euch gerne über unsere Mail podcast@arctive.ch und wir freuen uns auf euch. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zusammen.